hallo und herzlich willkommen. Ich höre zwar nicht, dass wir auf Sendung sind, aber ich gehe hier einfach mal rein. Hallo, hier ist Julia und wir stolpern uns in eine neue Flimmerstunde, die heute ganz live aus dem Studio 1 gemacht wird. Und neben mir sitzt aber trotzdem die Franzi.
Hallo.
Genau, schön, dass das klappt, dass wir das heute live machen können. So, und zwar geht es heute um das ganz tolle Thema Frankenstein. Mhm. Weil, ja, aus Gründen, dass seit Freitag, den 6. November, eine Frankenstein-Verfilmung auf Netflix erschienen ist.
Ja, und wir hatten ja jetzt auch schon Dracula, also Vampirgeschichten. Und da muss man dann natürlich auch Frankenstein besprechen, nicht wahr?
Ja, das passt ja zu unserem Thema Märchen und in dem Fall so Zuschauermärchen oder Märchen für Erwachsene, mhm. Gruselmärchen. Passt auf jeden Fall super in die Reihe rein und ich freue mich ja immer, wenn wir uns so eine Reihe überlegen und trotzdem irgendwie aktuelle Filme besprechen können. Ich habe den natürlich gleich geguckt.
Ja.
Du auch?
Naja, bei mir war es ein bisschen verzögert. Ich war noch anderweitig beschäftigt, aber ja, also, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich den jetzt nicht für den Podcast hätte gucken müssen, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht geguckt sofort. Vielleicht irgendwann, aber wäre jetzt nicht auf meiner Liste ganz oben gewesen.
Wir machen mal was anderes als das, was wir sonst machen. Wir starten mal mit einer Musik, weil ich immer noch so ein bisschen fertig bin, dass mein Trailer hier nicht abgefahren wurde. Und hören uns dann gleich wieder, weil wir haben nämlich, aber vorab können wir schon versprechen, es geht heute sogar um zwei Frankenstein-Filme. Der andere, welcher das ist, verraten wir euch nach der Musik. Aus diesem Film kommt dann auch unser Soundtrack heute.
Mhm.
So ein bisschen 80s.
Ja.
Wollen wir gleich den Psycho-Killer spielen?
Ja, gerne.
Dann spielen wir gleich den Psycho-Killer. Psycho Killer vor den Talking Heads. Aber wir sprechen jetzt hier in der Flimmerstunde über Frankenstein und Frankensteins Monster. Wie findest du das eigentlich so mit diesem Netflix-Film, dass die so ein Startdatum kriegen und dann alle sich draufstürzen? Das hat schon, also quasi sowas wie Kinopremiere nur zu Hause.
Ja, also ich habe jetzt schon ganz oft in so, wenn ich so Kritiken gehört habe zu dem Film, wurde ganz oft gesagt, oder öfter gesagt, ich finde es schade, dass ich es nicht auf der Kinoleinwand gesehen habe. Das ist eigentlich ein Film, den man im Kino gucken sollte. Wenn ihr euch den anguckt, dann guckt ihn im Kino. Also ja, würde ich auch sagen, ich kann es verstehen, nachdem ich ihn gesehen habe. Das wirkt wahrscheinlich ähnlich wie bei Nosferatu auf so einer riesigen Leinwand. Bestimmt mega krass.
Der lief bei uns nicht im Kino.
Genau, und das ist halt eben auch das Problem, dass der wahrscheinlich, also ich glaube, er lief ein bisschen im Kino, weil das ist ja immer noch so, wenn man jetzt ins Oscar-Rennen gehen will, ich weiß nicht, ob er das will, aber vermutlich schon, muss man ja so eine kleine Kinoauswertung auch haben. Und ja, das ist aber dann meistens eben in Großstädten so, dass man da vielleicht mal Glück hat, dass man irgendwo eine Kinoleinwand findet, oder ein Kino, das den zeigt.
Das war jetzt, glaube ich, auch nur zwei Wochen vorher der Kinostart, der offizielle.
Ja.
Und genau, das ist so Politik von Netflix, ne, dass die halt so 5 Filme im Jahr produzieren, mit denen sie ins Oscar rennen wollen.
Ja.
Und ansonsten produzieren die ja nur Schrott. Also muss man ja jetzt irgendwie auch mal so sagen. Ja, also
ja.
Die Eigenproduktion von Netflix, also da mache ich gerade einen großen Bogen drum.
Hm.
Ich habe aber auch House of Dynamite geguckt von Catherine Bigelow. Der ist ja nur kurz vorher gestartet auch. Und
ja.
Das ist ja auch so ein Kandidat für einen Oscar.
Mhm.
Ja.
Ja, aber also ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube, durch diese Streaming-Plattform und das Geld, was sie bereitstellen, haben halt irgendwie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gefährliches Halbwissen, vielleicht Regisseure auch mehr Freiheit, den Film zu machen, den sie machen wollen.
Ich glaube, ja. Ich glaube, Netflix lässt ein bisschen mehr Freiraum. Das hört man immer wieder zumindest. Und Guillermo del Toro ist aber eigentlich ein Regisseur, finde ich jetzt, so aus meiner Perspektive, wie ich ihn betrachte, der an sich ja trotzdem auch immer die Filme so macht, wie er möchte. Also
ja.
Er hat eine sehr eigene Handschrift, die er auch immer durchzieht und
mhm.
auch immer ein bisschen dieses düstere und handgemachte Requisite und genau, diese Practical
Effect. Ja, der hat ja jetzt vor kurzem auch diesen Pinocchio-Film gemacht, ich glaube vor 2 Jahren oder so. Vielleicht war das auch wieder so ein Deal, den er abgeschlossen hat, irgendwie. Wir machen jetzt 3 Filme oder und dann darf ich endlich meinen Frankenstein-Film machen, den ich schon immer machen wollte. Oder kann ja sein, dass er irgendwie sowas, so ein Deal abgeschlossen hat.
Das werden wir wahrscheinlich nicht so ganz herausfinden, wie das so abläuft. Sorry. Kommen wir zurück zu Frankenstein. Jetzt rede ich mit dir über Guillermo del Toro. Angeblich wollte er diesen Song schon ewig machen. Schon ewig, ewig, ewig. Diesen Song, diesen Film. Ja. und da könnte man ja meinen, das ist sowas wie so ein Masterpiece, ne? So Opus Magnum. Mhm. Da tue ich jetzt wirklich alles reinwerfen, was ich kann und lass mir Zeit und gebe mir ganz doll Mühe, weil das der Film ist, den ich schon immer machen wollte. Unter der Prämisse, wie findest du, hat er das eingehalten?
Also, ich habe noch nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber wir hatten ja zum Beispiel auch Pans Labyrinth schon mal besprochen. Und da würde ich sagen, es ist schon größer, aber er ist seinem Stil sozusagen treu geblieben. Schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, wie sich da die Budgets unterscheiden, aber ja, es ist schon, man erkennt schon, dass es von ihm ist, aber eben alles ein bisschen größer.
Ja, für alle, die vielleicht die Frankenstein-Geschichte nicht kennen, können wir ja auch noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich fand das auch bezeichnend. Wir haben uns gerade vorher schon drüber unterhalten, dass wir eigentlich diese anderen vielen Frankenstein-Verfilmungen, die es so gibt, eigentlich nicht wirklich kennen. Also mir geht es da ganz genauso wie dir. Das ist so ein Stoff, der mich tatsächlich wenig interessiert hat bisher. Und von daher würde ich sagen, ist das sehr seltsam, dass man trotzdem weiß, worum es in Frankenstein geht. Frankenstein ist natürlich ein verrückter Wissenschaftler, der aus Leichenteilen und mit ein bisschen Elektrizität dieses berühmte Frankensteins Monster erschafft, zu Leben erweckt. Und der kommt natürlich mit seinem Schöpfer überhaupt nicht klar. Und weil das eben passiert, bringt er dann ganz viele Menschen um.
Oder? Ja, also dieser Teil mit dem ich mach mir einen neuen Menschen aus Leichenteilen und dem Strom. Das war auch in meinem Gedächtnis so und dass es eben Frankensteins Monster heißt. Aber so die richtige Geschichte, warum, also ich konnte mir halt vorstellen, dass es Monster heißt, weil es eben so gruselig ist und dann war es für mich logisch, dass es vielleicht auch böse ist. Aber diese ganze Tragik dahinter, wer ist eigentlich das Monster in der Geschichte und das Monster ist vielleicht auch nur missverstanden und gar nicht wirklich böse, dass das auch noch in der Geschichte drin ist, hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm.
Ah, okay. Ich habe zumindest die Serie Penny Dreadful geguckt. Da geht es noch um andere Figuren aus Schauergeschichten, unter anderem eben dann auch Frankensteins Monster. Und da ist er ja schon so dieses melancholische, schwermütige, aber sehr poetische Etwas, eine Kreatur, die leidet am Dasein an der Welt. Schauerromantik ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil wir haben ja Mary Shelley, eine britische Dame, die diesen Roman geschrieben hat im Jahr 1818. Und ne, analog dazu hat sich ja auch in Deutschland eben so Schauerliteratur entwickelt. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass es Frauen gewesen wären aus der Romantik, die sowas geschrieben haben. E.T.H. Hoffmann ist ja so ziemlich bekannt. Aber du fandst das ja sehr faszinierend, dass das eine Frau geschrieben hat.
Ja, also ich wusste das nicht, dass das eine Autorin war. Und ich habe auch gelesen, dass tatsächlich ganz oft irgendwelche Männer natürlich gemeint haben, ja, das kann doch gar nicht sein. Also ich glaube, sie war auch relativ jung, ich glaube, sie war 18, als sie das geschrieben hat, dass dann die Männer gesagt haben, das kann ja gar nicht sein, dass sowas aus einer jungen Frau rauskommt oder ihrer Fantasie entspringt oder so. Und es tatsächlich später wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass es tatsächlich von ihr ist. Frag mich nicht, wieso, wie und wie man das macht und so, aber es ist tatsächlich so, dass Mary Shelley das geschrieben hat und nicht, wie manche vielleicht behaupten würden, ihr Ehemann oder irgendeinen anderer.
Das ist aber interessant, weil das ist so, wenn man an Nosferatu zurückdenkt, da ist es ja jetzt keine Frau, die das geschrieben hat, weil das ja von Bram Stoker ist, ein Mann. Aber diese Hauptfigur, die es da gibt in der Verfilmung, Helen oder wie sie heißt, da wurde ja auch viel drüber diskutiert, ob eine Frau so eine dunkle Obsession haben kann.
Ja.
So eine junge Frau. Also das ist nicht komische Frage, ehrlich gesagt. So. Und zumal wir ja auch in die Sonne schauen, dieses Jahr im Sommer hatten als Kinofilm, wo es ja auch um diese dunklen Geheimnisse von jungen, erwachsen werdenden Frauen geht.
Ja.
Aber lass uns doch mal zurückkommen zu dem Film. Also was ja faszinierend ist und was Guillermo del Toro wirklich richtig gut kann, ist ja so Kulisse erschaffen. Dieses 1818, also so diese Zeit vor 200 Jahren aufleben zu lassen. Aber auch so ein bisschen märchenhaft künstlich ist das ja. Wir haben ja so Räume wie so ein Schlösser und sein Laboratorium, wo er so rumexperimentiert. Man hat auch mal ein Auditorium, weil er ist ja so Wissenschaftler, also Arzt eigentlich, der dann halt seine Experimente auch vorführt. Dann hat er so einen geheimnisvollen Turm, wo er dann mit seine Monster herumfurcht. Und das fand ich schon alles. Dieses Schiff noch, also es gibt noch diese Rahmenhandlung, ne, die am Nordpol spielt mit so einem eingeeisten Schiff. Das fand ich auch sehr atmosphärisch. Übrigens erinnert mich das immer an Caspar David Friedrich, an den romantischen Maler. Das Eismeer.
Ich mochte zum Beispiel auch so eine Szene, da geht, glaube ich, Viktor Frankenstein so durch die Stadt und man sieht, wie, also der Boden ist total schlammig und man sieht, wie irgendwelche Männer Bretter auf dem Boden legen, dass die Frauen mit ihren Kleidern über den Schlamm gehen können, damit die Kleider nicht dreckig werden. Das fand ich irgendwie auch sehr süßes Detail irgendwie. Da konnte man sich das richtig gut vorstellen, wie das wohl war früher.
Ich habe auch das Gefühl, dass man da sehr viele Details entdecken könnte, wenn man es nicht zu Hause auf einem kleinen Bildschirm gucken müsste.
Ja.
Wobei, ich nehme mal an, dass ganz viele da draußen mittlerweile diese großen Fernsehgeräte haben, wo man auch Netflix drüber gucken kann. Diese, weiß nicht, wie viel Zoll die haben heutzutage.
Ja.
Ja. Naja, also für so Kunstliebhaber, die wirklich diese kleinen Details entdecken wollen in dem Film, für die ist der auf jeden Fall gut geeignet. Wie fandst du es denn ansonsten? Also wir haben ja schon darüber gequatscht, dass es eine Frau geschrieben hat, aber es gibt eigentlich nur eine nicht wirklich besonders aktive Frauenfigur in der Geschichte, die Elizabeth. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob die im Original nicht die Verlobte von Frankenstein selber ist, aber hier in diesem Film die Verlobte von Frankensteins jüngerem Bruder.
Mhm. Also ich habe dieses Behind-the-Scenes Material wurde mir danach angezeigt nach dem Film und da wurde gesagt, die Rolle des Bruders wurde vergrößert und tatsächlich ist es so, dass Elizabeth die Verlobte vom Bruder ist. Das ist jetzt eben eine Neuerung, die sich Guillermo del Toro ausgedacht hat.
Aber ich fand das sehr gut, weil, das habe ich dir auch schon im Vorgespräch erzählt, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, weil Frankenstein ja sofort verknallt ist in Elizabeth und die toll findet, von Mia Goth übrigens gespielt, Oscar Isaac spielt den Frankenstein.
Ja.
Und sie ist aber nun die Verlobte von seinem jüngeren Bruder und sie ist richtig hart, also sie findet den schon auch interessant, den Frankenstein, der aber in dem Film, finde ich, ein unglaublich unangenehmer Typ ist. Wir können auch gleich nochmal näher auf ihn eingehen. Aber sie bleibt halt hart. Also sie redet mit ihm über die wissenschaftlichen Dinge auch. Sie besucht ihn, findet ihn irgendwie interessant. Aber sie erteilt ihm eine Abfuhr nach der anderen und sagt ihm knallhart, nö, also so einen Typen wie dich finde ich interessant, aber bitte mehr auch nicht. Heiraten tue ich deinen echt super netten jüngeren Bruder, der viel süßer ist. Das fand ich schon mal eine Ansage. Auch wenn viele meinen, dass die Rolle immer noch zu klein ist.
Ja, also, ja, ich sehe schon das, was du jetzt alles gesagt hast, auch ein. Ich habe am Ende auch eher gedacht, okay, eine relevante Frauenrolle gibt es in dem Film und dann irgendwie hat sie nicht so viel
aktive Parts.
Ja.
Sie treibt die Handlung jetzt weder voran noch.
Eigentlich auch eher nur dafür, für die Gefühle sozusagen da, weil sie eben die Frau ist. So ein bisschen kam das für mich rüber. die ganzen Männer mit ihren Egos, jetzt nicht alle, aber die meisten, und lassen sich nichts sagen. Und dann muss eben die Frau ihnen erklären, wie es eigentlich funktioniert. Das fand ich dann so ein bisschen klischeehaft. Aber dann dachte ich, ja, ist halt auch ein Märchen. Das ist halt ein Märchen. So, und die Geschichte ist ja jetzt auch schon 200 Jahre alt. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht hätte man sich auch irgendwas Modernes überlegen können, aber
naja,
es passt in die Zeit.
Ja, die Idee war ja auch, glaube ich, wie gesagt, ich habe Mary Shelley auch tatsächlich nie gelesen, aber dass Guillermo del Toro schon auch den Tonfall des Buches wollte und eben die Idee, dass es auch vor 200 Jahren spielt und sich so anfühlt.
Ja.
Und ich fand aber auch, da würde ich nochmal so ein bisschen auf Dialoge zu sprechen kommen und auch auf die Erzählweise, ich fand den unglaublich schwer und träge erzählt, diesen Film. Die Dialoge waren manchmal unangenehm, also ich vermute, dass die schon sehr nah an dem Buch sind, aber mich haben die durchaus ermüdet.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, also ich fand den Anfang einfach auch ein bisschen zäh und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an den Dialogen lag. Ja, also hinten raus fand ich ihn dann auch tatsächlich besser als am Anfang, wo er dann die ganze Zeit erzählt.
Wo es dann die Wölfe gibt.
Ja, also wo es dann, also man kann ja sagen, der ist in zwei Abschnitte geteilt und sozusagen wird die Geschichte zweimal erzählt. Einmal aus Frankensteins, Viktor Frankensteins Sicht und einmal aus der Sicht des Monsters.
Naja, nicht ganz.
Also es wird nicht genau das Gleiche, sondern es wird weiter erzählt vom Monster. Aber auf jeden Fall ändert sich die Sichtweise, wie die Geschichte erzählt wird. Und die Sichtweise vom Monster hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen als die von Viktor Frankenstein.
Es ist weniger Dialog, also da hast du dann mehr Bildsprache am Ende, mehr Gefühl, mehr,
ja.
Jacob Elordi, wir kommen nachher noch ein bisschen auf die Kreatur zurück. Jetzt nochmal, also dann nehmen wir uns nochmal extra Zeit, aber so, ich wollte nochmal was zu Frankenstein sagen. Also ich fand den wirklich super unangenehm, ich habe den gehasst in dem Film. Wie ging es dir? Fand ich aber großartig gespielt.
Also ja, ich habe ihn jetzt nicht gehasst, aber ich habe tatsächlich
doch
schon gemerkt, ja, ich habe es auch irgendwann mal verstanden. Also ich habe halt einfach gesehen, was für ein armes Würstchen er wieder ist, dass er nicht so gut mit dieser Zurückweisung von Elizabeth klarkommt und
aber der Arme, der hat ja nun auch so früh seine Mutter verloren und unter der Fuchtel des komischen Vaters aufgewachsen. Du hast echt Mitgefühl mit ihm gehabt? Ich nicht.
Also Mitgefühl nicht, nee. Ich habe nur wieder gesehen, dass er wahrscheinlich wieder so eine Figur ist, die eben irgendwie nie Anerkennung bekommen hat von seinem Vater.
Oh.
Und ja, genau.
Und deswegen muss man so ein hässliches Monster schaffen und so ein Ekelpaket werden.
Nee, aber das sind halt einfach, es gibt ja auch in der Realität genug Beispiele, die vielleicht ähnlich sind, ohne sie jetzt genau zu kennen. Aber das ist ja eine realistische Darstellung von jemandem. Ja, und ich fand es auch tatsächlich sehr schäbig, dass er sich an die Frau, die Verlobte seines Bruders ranmacht, während der irgendwie ganz fleißig woanders für sein komisches Experiment da arbeitet. Also da habe ich auch gedacht, nee, jetzt ist es vorbei.
Ja, aber vielleicht solche Arschlöcher gibt es ja leider, ne?
Ja.
Ja. Ihr hört die Flimmerstunde, wir reden jetzt über den Film Lisa Frankenstein. Und während Frankenstein von Guillermo del Toro eine historische Fantasy-Verfilmung war, ist dieser doch eher sowas wie eine Coming-of-Age-Komödie. Im besten Sinne.
Aber vielleicht auch ein bisschen historisch, weil er spielt ja in den 80ern.
Oh mein Gott, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Genau. Und sie haben natürlich nicht nur Frankenstein im Titel gemeinsam, sondern auch die Kreatur, über die wir jetzt vielleicht noch ein bisschen näher sprechen. Denn es geht auch bei dieser Frankenstein um die Wiederbelebung einer Leiche.
Ja.
Die keinen Namen hat.
Aber eher zufällig. Also bei Frankenstein ist es ja so, dass er es mutwillig macht und das sein Ziel ist. Und bei Lisa Frankenstein ist es dann eher ein Zufall.
Willst du kurz erzählen, worum es geht?
Ja, ich versuch's mal. Also Lisa, sie heißt nicht Lisa Frankenstein, sondern Lisa Swallow, Swallies, so ungefähr. ist eine Highschool-Schülerin und sie hat ein tragisches Schicksal. Sie hat nämlich vor kurzem ihre Mutter verloren. Und zwar wurde sie, also die Mutter wurde ermordet von einem Axtmörder. Und deshalb ist sie, naja, so ein bisschen
traumatisiert.
Ja, ein bisschen sehr traumatisiert sogar. Und aber ihr Vater.
Melancholisch.
Ihr Vater hat schon wieder eine neue Frau geheiratet, Janet. Und die hat eine Tochter. Das heißt, sie lebt jetzt in einer Patchwork-Familie. Und Lisa mag es gerne, auf Friedhöfen abzuhängen. Und vor allem auf so einem, der heißt irgendwas mit Bachelor. Also wo halt alleinstehende Männer begraben sind. Oder zumindest, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nur alleinstehende Männer sind. Aber auf jeden Fall ist da ein Grabstein, den sie besonders gerne mag. Der hat so eine Büste obendrauf und sie verliebt sich oder findet diese Büste eben ganz toll und hängt dann da immer ab und redet mit dieser Büste auf diesem Grabstein.
Also verliebt ist sie ja in Mike Trent.
Genau, also das ist ein Mitschüler von ihr. So ein typischer Highschool-Schwarm, der in so Highschool-Teenie-Komödien eben vorkommt. Und ja, eines Tages ist dann ein Unwetter und ein Blitz schlägt einen ins Grab mit dieser Büste und dann erwacht eben diese Leiche zum Leben und geht zu ihr nach Hause und erschreckt sie erst ganz doll. Und dann
kommen die sich näher.
Freunden sie sich an, genau. Weil Lisa feststellt, oh, mit dem kann man ja super gut reden und dem erzähle ich jetzt meine ganzen Sorgen.
Wobei er ja gar nicht redet.
Genau.
Er muss zuhören. Perfekter Partner.
Ja. Und ja, durch diese Gespräche verändert sie sich dann auch. Sie verändert ihren Style so ein bisschen und wird ein bisschen
so
selbst,
Goth Girl, ne?
Wird
so
selbstbewusster. Mhm. Ja, genau. Und diese Leiche hat eben auch, bei der fehlen eben Körperteile, ein Ohr, eine Hand und noch andere Dinge. Und um sich sozusagen zu vervollständigen, muss er eben sich Gliedmaßen besorgen. Und das macht er nicht von Toten, sondern diesmal von lebendigen Menschen, die er aus dem Weg räumt und dann ihre Körperteile nimmt. Und die werden dann von Lisa, weil sie nämlich...
Sie ist Komplizin auf jeden Fall.
Genau, sie ist immer dabei bei den ganzen Morden, die er begeht. Und sie arbeitet auch in so einer Näherei, also kann eben gut nähen. Und sie näht dann eben diese abgetrennten Körperteile an ihn ran, an die Kreatur ran. Und dann gibt es noch den Twist, dass sie eine magische Sonnenbank haben in der Garage, in die er sich reinlegt. Und dann immer Stromschläge bekommt und dadurch erwachen dann seine angenähten Körperteile zum Leben. Und wenn ich das jetzt gerade erzähle, kommt mir das vollkommen bescheuert vor.
Ist es ja auch.
Und es ist auch so. Aber es
macht
ist irgendwie lustig.
Zumal ich sehr witzig finde, dass er am Anfang halt so ein schlammiges, wirklich Monster ist,
ja,
vor dem man wirklich sich erschrecken kann. Und am Ende ist der Cole Sprouse, sieht er echt schnuckelig aus, ja.
Ja.
Dann versteht man dann Lisa. Sie verliebt sich dann ja auch Stück für Stück von ihnen. Das ist jetzt nicht gespoilert, das könnt ihr euch ja schon irgendwie denken.
Mhm.
Es ist halt eine Teenager-Komödie. Und das bleibt es auch unterm Strich mit solchen morbiden Ansätzen im Grunde.
Ja.
Wobei ich gut finde, dass dann so ein paar Tropes auch aufgebrochen sind. Ne? Also wir haben ja hier auch immer noch Märchen. Nicht nur, dass die Leiche zum Leben erweckt wird, sondern sie hat ja auch die böse Schwiegermutter, nee, Stiefmutter, nicht Schwieger, böse Stiefmutter hat sie ja und böse Stiefschwester, die sich dann aber als nett entpuppt. Und naja, als halb nett. Halb nett. Wir müssen nicht alles verraten von der Story. Aber sie ist zumindest zugewandt. Und also der Film spielt auf eine sehr angenehme Weise mit diesen ganzen Highschool-Film-Tropes und
ja.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das nicht so rein moralisch ein bisschen verwerflich ist, dass man halt die Leute, die man nicht mag, dann eben tötet, um an die Körperteile ranzukommen und dass er immer mit so einer Nonchalance dann auch so weggewischt wird, weil sie halt, das ist halt dann für ihre namenlose Kreatur, die irgendwann ja bei ihr auch im Bett liegt und so.
Ja. Ja.
Es geht dann ja auch irgendwann um Körperteile, die man für bestimmte sexuelle Annäherung braucht.
Genau, und es kommt ja auch immer drauf an, welche Person man tötet in diesem Film. Es ist ja auch immer so, einmal, ich weiß nicht, ob wir jetzt genau verraten wollen. Mhm. Okay, aber es sind auf jeden Fall die Antagonisten der Geschichte. Also es sind sozusagen die bösen Menschen, die
Lisa ärgern.
Aus dem Weg, genau, die aus dem Weg geräumt werden. Und ja, aber
sind das so geheimnisvolle Träume von heranwachsenden Teenager-Mädchen, dass man sich so vorstellt, dass man halt die man nicht mag, so aus dem Weg räumt, indem man sie tötet?
Also, weiß nicht, meine sind das jetzt nicht, aber ich habe das immer eher als so ein bisschen überzeichnet und als Ironie gesehen. Also so übertrieben, das ist halt schon, also.
Also ich habe mich schon sehr auch unterhalten gefühlt, aber diesen Goth-Charakter des Films oder von Lisa halt so, das ist halt wirklich gar nicht meins, so dieses Morbide einfach. Mhm. Also die Traurigkeit in ihr habe ich ja irgendwie verstanden und dass sie ja auch durchaus aufblüht, indem sie diese dunkle Seite in sich entdeckt und auch auslebt. Das verstehe ich rein psychologisch gesehen, aber tiefer gehen möchte ich da jetzt nicht.
Ja, also die Klamotten, dass sie dann plötzlich ihren Sinn für Mode entdeckt und dann irgendwelche komischen Outfits trägt. Aber das habe ich bei jedem Film.
Das hast du doch in der romantischen Komödie immer auch. Das ist ja hier so ein bisschen lustig auf die Schippe genommen.
Das ist aber irgendwie immer nicht so meins, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil ich einfach selbst mit Mode nicht so viel anfangen kann.
Aber genau, ich frage mich so ein bisschen, der Film ist ja von 2024, warum jetzt der unbedingt in den 80ern spielen muss? So, der war ja auch, also sie hatte sehr eine tolle 80er-Jahre-Frisur, die Lisa, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ansonsten habe ich mich mehr in den 90ern gefühlt, weil der auch so kaugummi-quietschbunt ist, der Film, und auch so ein bisschen so eine Ästhetik hat wie eine Soap-Opera. Also so fand ich gut, so einen Klitsch aus allem, was mir gefällt, zu machen und daraus einen Film zu kreieren. Mag ich ja, zumal ja, glaube ich, die Filmemacherin auch noch, war das ihr erster Film? Zelda Williams?
Das ist ihr erster Langfilm.
Ein Erstlingsfilm. Der lief ja bei uns in der Sneak Preview im Kino, aber ansonsten hatte der keine Auswertung im Kino. Ich weiß nicht, ob der im CineStar lief, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber so richtig lange und erfolgreich war er auf jeden Fall nicht im Kino. Mhm. Ist für mich auch eher so ein typischer, das wäre so ein typischer Netflix-Film eigentlich. Mhm. So ein Streaming-Film, den ich von vornherein in Streaming gepackt hätte, glaube ich.
Ja.
So ein Teenager-Film. Ich meine, in Angesicht der Tatsache, dass alle auf K-Pop Demon Hunters diesen Sommer standen, ja, auf Netflix, das, also von der Thema, ja, ist es schon ein Film für die Gen Z, oder?
Ja.
Du bist ja gerade noch Gen Z.
Ja, also ich glaube, dass mit diesen 80ern, 90ern ist halt immer so ein bisschen Nostalgiefaktor. Wenn man irgendwie immer so ein bisschen weiß machen, ja, da war es irgendwie alles noch cooler, die Mode war cooler und guck mal, wie cool es alles war. So, ja.
Also ich musste mich an ein Musikvideo von Soundgarden zurückerinnern bei dem Film, das heißt Black Hole Sun. Und also gerade so diese böse Stiefmutter und diese Überzeichnung mit so einem Kaugummi, es war ja so ein pink-rosafarbenes Haus, in dem die gewohnt haben, ne? So. Ja.
Ja, es ist irgendwie alles.
Was hat dir dann so, hat das so insgesamt der Film so ein Gefühl bei dir gemacht, dass dir gefällt? Weil ich überlege auch gerade, ich hätte jetzt gesagt, ja, den kann man schon gucken, ist jetzt aber kein Meisterwerk.
Ja.
Und ich habe mir jetzt auch nochmal, ich habe mir zum zweiten Mal geschaut und der hat mich auch nicht gelangweilt. So, es könnte so ein Guilty Pleasure-Film werden.
Mhm.
Weißt du? So ein Film, der jetzt nicht so herausragend ist, aber der, mit dem man auf jeden Fall weiß, dass man eine gute Zeit hat und der nicht wehtut und der eben auch dieses bisschen komische, cringige Etwas hat, was man manchmal auch braucht, wenn einem die ach so heile Welt auf den Sack geht.
Ja, genau. Also wenn man so keinen so richtig kitschigen, alles ist toll, wir lieben uns so sehr Film sehen will, sondern vielleicht sowas dazwischen, dann ist das einfach eigentlich ein sehr cooler Film, glaube ich. So für Leute, die jetzt nicht hoffnungslose Romantiker sind, sondern vielleicht auch so ein bisschen das Genre auch so ein bisschen auf die Schippe genommen sehen wollen. Kann man den dann schon mal gucken.
Ansonsten liegt da jetzt keine tiefere Wahrheit drin.
Nee. Ja. Und als so in der Halloween-Zeit.
Ja.
Wenn man jetzt keinen ultra gruseligen Film gucken will.
Das stimmt. Das ist so ein bisschen, ich habe mich erinnert gefühlt an Anna und die Zombie-Apokalypse.
Genau.
So ein bisschen in die Richtung. Ich habe auch gedacht, es ist noch mehr Musik drin, als drin ist. Also es ist sehr viel Musik drin. So wir haben jetzt schon ein paar Songs aus den 80ern gehört. Ich habe aber gedacht, dass noch mehr drin ist. Das hat so, also er springt das, der Film springt einen so ein bisschen an, als könnte da hier und da die eine Figur plötzlich einfach so ein Lied singen.
Ja.
Das ist so naheliegend, passiert aber nur tatsächlich ein einziges Mal, dass Lisa selber singt. Ich wollte mit dir eigentlich auch nochmal über das Monster sprechen, das so acht berühmte. Ne, also nicht jetzt das ursprüngliche Mary Shelley'schen Sinn, sondern in diesen beiden Filmen. Jacob Elordi hat die Kreatur gespielt in Guillermo del Toro's Frankenstein und wie heißt der? Cole Sprouse hat hier in dieser Frankenstein die Kreatur gespielt. Und du hast es vorhin schon angedeutet, über allem schwebt ja immer so diese Frage, wer ist denn eigentlich das Monster? Frankenstein oder seine Kreatur?
Ja.
Und naja, also ich finde ja, kann man ziemlich einfach beantworten, oder? In den beiden Filmen ist es schon recht eindeutig.
Ah ja, okay. Ja, also bei Frankenstein würde ich sagen, wo nichts ist oder noch nichts ist, kann vielleicht auch noch nichts Böses sein. Also dadurch, dass eben die Kreatur gerade erst entstanden ist und eigentlich nichts kennt, würde ich sagen, wird er sozusagen zum Monster gemacht, dadurch, dass er eben mit der Umwelt interagiert oder so. Ja, und da muss man dann halt immer gucken, was man ihm sozusagen beibringt. Wenn man ihm beibringt, sei nett und lieb, dann wird er auch kein Monster.
Das ist ja fast schon so ein bisschen pädagogisch, finde ich. Ja.
Ja.
Also fast, das kann man rausstreichen. Es ist pädagogisch.
Ja.
Sehr anschaulich gemacht. Ne? Also wenn die Menschen, die dir begegnen, halt Arschlöcher sind, dann wirst du auch zu einem.
Ja.
Unterm Strich. Wenn die aber zu dir eben menschlich und lieb sind, dann, weil so vom Ursprung aus ist ja die Kreatur nichts.
Mhm.
Ne? Da ist ja nichts, weder was Böses noch was Liebes oder so, sage ich jetzt mal, sondern sie ist einfach nur da. Und was du dann mit ihr anfängst, wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier, das ist halt up to you. Ich finde das aber auch sehr schön gemacht in diese Spiegelung in Guillermo del Toro's Frankenstein, dass du am Anfang noch diese Vorgeschichte erfährst, dass Frankenstein eben seine Mutter verliert und von seinem Vater, der ein General ist und sehr streng ist und ihm Stockschläge auf die Hand schlägt, wenn er nicht die Antwort weiß, der unterrichtet ihn ja so ein bisschen, ich glaube, der ist so Militärarzt, ne, und unterrichtet ihn im Grunde Medizin. Und dann am Ende so nach dem Motto, naja gut, es ist jetzt nicht so verwunderlich, dass Frankenstein halt so ein Arsch geworden ist bei dem Vater und dem Verlust der Mutter. Wo ich dann immer denke, ja mein Gott, so diese Psychologisierung immer, erwachsene Leute können ja auch mal sich selber reflektieren und aber offensichtlich können sie es
also
nicht.
Genau. Eine schlechte und dann, Kindheit, das weiß man ja, ist ja auch keine Ausrede dafür immer.
Ja, aber es führt halt dazu, dass er halt genauso wird wie sein Vater und die Kreatur dann auch wiederum so behandelt.
Mhm.
Und die Kreatur dann macht ja noch zwei, drei andere Erfahrungen schlechterweise, dann ja auch wieder ein Monster wird, indem sie andere Menschen tötet. Also sich das so fortsetzt.
Ja, aber das wird ja dann so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob wir das Ende spoilern wollen, aber es wird ja so ein bisschen aufgelöst am Ende, wer dann sozusagen, wie sagt man, Vergebung zeigt und wer nicht und ja, sowas halt. Es endet ja dann irgendwie schon so ein bisschen mehr happy-endig.
Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass du gerade so einen echt horrormäßigen Film geguckt hast, wo so viel tragische Dinge passieren.
Ja.
Unheimliche Dinge auch. Wie fandst du denn Jacob Elordi als die Kreatur?
Also ich fand es irgendwie erstaunlich, dass man ihn noch erkannt hat. Also Man hätte ja jetzt auch ihm total viel Prothesen drauf machen können, aber ich habe tatsächlich erkannt, dass es Jacob Elordi ist. Aber ich habe mir auch gedacht, ja, ich kann verstehen, warum er genommen wurde, weil seine Statur.
Er ist richtig groß, ne?
Ja, fast 2 Meter. Und es wurde ja auch gesagt.
Oscar Isaac ist klein dagegen.
Genau, es wurde ja auch gesagt in dem Film, ja, wir suchen jetzt nur Männer mit richtig extra langen Gliedmaßen und so. Und da habe ich gesagt, ja klar, dann muss man halt auch Jacob Elordi nehmen. Bei Wikipedia stand, dass vorher Andrew Garfield dafür angedacht war, das Monster zu spielen. Der ist dann kurz vorher sogar erst ausgestiegen, weil er irgendwie Terminprobleme hatte oder so. Aber nee, ich meine nur so von der reinen Statur. Kann ich das verstehen, warum er genommen wurde, weil er so groß und so, ich weiß nicht, ob das Wort schlaksig ist.
Ja.
Genau.
Aber ich fand auch, dass er diese emotionalen Zustände, in denen seine Kreatur war, auch gut rübergebracht hat. Er hat ja, Kreaturen haben nun mal eben nicht viel zu reden, sondern müssen vor allen Dingen über den Körper agieren.
Ja.
Und am Anfang eben dieses Unschuldige, dann dieses Fragende auch immer, dieses nach Liebe sich Sehende oder Anerkennung sich Sehende, die Annäherung dann auch an diesen blinden Opa und dann auch das Wütende und auf Rache ausseiende, sich, ne? Er ist dann ja seinem Vater hinterher und ne?
Also es waren,
das hat diese ganzen Gefühlszustände fand ich schon gut.
Es waren verschiedene Facetten, aber ja. Es war wieder mal nicht so, dass er jetzt eine Szene hatte, wo er mal lauthals lachen durfte. Das ist bei Jacob noch nicht angekommen. Vielleicht kommt das irgendwann.
Meinst du, er spielt so viele dramatische
Rollen? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, er spielt immer nur so ein bisschen ernstere Menschen, wo er dann mal nicht. Ich habe einen Clip von ihm gesehen, das war auf irgendeinem Filmfestival, wo eben Frankenstein gezeigt wurde. Und da haben die dann hinterher geklatscht, weil das so toll war und Standing Ovations und so. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass er wirklich mal ein bisschen gelächelt hat. Vorher habe ich gedacht, er kann das vielleicht einfach gar nicht, weil er das immer in seinen Rollen irgendwie nicht so ganz. Aber gut, vielleicht kommt das noch irgendwann, wenn er dann mal eine krasse Komödie spielt oder so. Aber ja, sonst die Facetten, die er da gezeigt hat, fand ich auch sehr, sehr gut und ja, sehr abwechslungsreich. Also er hat sich ja auch sehr reingegeben, körperlich und spielerisch. Und so.
Ich fand halt, was ja auch irgendwie noch so ein bisschen unterschwellig da ist, also ich finde ihn schon sehr vielschichtig, diesen Film durchaus. Was ja auch in der Ursprungsgeschichte durchaus alles auch angelegt ist. Aber ich fand, man hätte ihn auch als, das, weißt du, es gibt auch so, wenn man schon über Psychologisierung von Figuren sprechen, diese Idee, dass man sein inneres Kind irgendwie in sich einschließt und dann halt traurig wird oder so. Es ist ja, glaube ich, in der Psychologie so ein Bild, glaube ich, was man sich vornehmen kann, wenn man sich mit sich selbst nicht zurechtkommt. Und ich hätte hier schon auch die Kreatur als dunkles Schattenkind von Frankenstein auch durchaus sehen können. Ne? Also dieses unschuldige, aber doch düstere, traurige Etwas, was er in sich einschließt in dem Moment, wo die Mutter stirbt. Das ihn dann aber irgendwann im Alter konfrontiert und ihn nicht in Ruhe lässt sozusagen. Also wie so diese Midlife-Crisis, wo du dann anfängst, dich mit dir selber erstmal zu beschäftigen. Kann man so lesen, muss man natürlich nicht. Ich habe das durchaus so auch ein bisschen gesehen.
Ja. Ich finde es auch gut, dass es tatsächlich eher, finde ich, ein Film über das Monster war, als unbedingt über Frankenstein, was ja auch vielleicht
Ich fand es, glaube ich, sogar ganz gut ausgewogen. Das hat mir schon gefallen.
Ja.
Dass du so schon diese beiden gegenüber hattest.
Aber ich finde, man hat schon gemerkt, auf welcher Seite der Regisseur eher ist, natürlich.
Natürlich.
Um uns dann so ein bisschen, ne, das ist meine Lieblingsfigur. Leute, schaut ihn euch an. Ja, aber das fand ich auch gut. Also, ja.
Wie ist es dir denn mit dem Monster oder der Kreatur gegangen aus Lisa Frankenstein? Coast Bros ist ja auch so ein Mädelsschwarm, so ein bisschen aus Disney-Serie, hast du gesagt.
Ja, genau, als Kind hat
oder Riverdale, ne?
Ja, als Kind hat er in einer Disney-Serie mitgespielt. Also erstmal hat er sich bestimmt gefreut, dass er nicht so viel Text lernen musste.
Also er hat ein Gedicht rezitiert am Ende des Films. So viel muss ich jetzt mal verraten.
Genau, also Ja, er war auch viel im Schrank oder saß irgendwo. Also das war jetzt nicht so körperlich fordernd wie jetzt vielleicht bei Jacob Elordi. Aber dadurch, dass eben so wenig gesprochen wurde, musste er halt mehr mit der Mimik machen.
Ist so ein bisschen Pantomime auch gewesen, genau. Eher bei ihm. Ja. Ich, weißt du, woran er mich immer so ein bisschen erinnert hat? An Edward mit den Scherenhänden tatsächlich. Mhm. Vom Auftreten her und stimmt, Acting ja. her. So ein bisschen dieses kleine, holprige Kind, was sich nicht zurechtfindet. Und er war auch ein bisschen eklig. Also da sind ja auch immer mal so Würmer aus ihm rausgefallen. Oder grüne Gülle.
Oder das, also eigentlich finde ich auch diesen Gag besonders witzig, wenn er dann immer geweint hat und da jetzt seine Tränen dann immer so eklig gerochen haben.
Das aber war irgendwie
auch sehr witzig.
Genau, die Lisa, ich weiß die Schauspielerin gerade nicht, aber ich habe sie ja offen, Catherine Newton. Ich weiß gar nicht, wo man die herkennt, aber ich fand sie sehr süß. Die hat dann ja immer so überbordend gespielt. Oh, ist das eklig, hör auf mit zu weinen, das kann ich nicht aushalten.
Mhm. Also das, ja genau, sie hat dann sozusagen das kompensiert, was er eben nicht so gut konnte, weil er eben ja nicht geredet hat und sich auch eher so ein bisschen langsamer bewegt hat. Ja.
Wir müssen zum Ende kommen, Franzi.
Ja.
Genau, schaut euch Frankenstein auf Netflix an und Lisa Frankenstein auf Amazon Prime.
Ja.
Und wir machen noch eine allerletzte Märchensendung im Dezember. Mhm. Und was gucken wir?
Die Chroniken von Narnia.
Ja, auf Disney diesmal zum Abschluss. Und ja, am Ende ist die Zeit doch schneller gegangen als vergangen als gedacht. Ne?
Mhm.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.